Ja, nochmal guten Morgen, falls ich noch nicht alle begrüßt habe von hier aus. Ja, letztes Mal, als ich hier war, haben wir ja über den Himmel auch, also ich habe darüber geprägt, dass im Himmel nicht mehr geweint wird. Ne? Und dann haben wir laut darüber nachgedacht, ob ich eventuell beim nächsten Mal, also heute, dann irgendwie darüber spreche, wie es da vielleicht werden wird, wie es konkret aussehen wird. Und fand die Idee eigentlich auch ganz gut und mache das heute auch mal. Also das Thema ist die neue Erde und der neue Himmel. Und vorweg natürlich ist das auch immer ein kontroverses Thema, ne? Kann man ja viel drüber diskutieren, viele Ansichten drüber haben. So ganz konkret wird die Bibel ja auch da nicht in allen Punkten. Es gibt Interpretationsspielraum, Diskussionsspielraum. Das wäre ein gutes Thema für die Stuhlkreisgeschichte, ne? Wenn wir zusammen, da kann man aber, ja, können auch trotzdem hinterher nochmal uns drüber unterhalten, gerne, wenn ihr irgendwas anders seht oder Ideen dazu habt. Das soll auf jeden Fall nicht abschrecken, dass es ein Thema ist, was man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Also, diese neue Erde, dieser neue Himmel wird ja eigentlich fast nur in zwei Kapiteln der Bibel beschrieben. Das ist ja in der Offenbarung in den letzten beiden Kapiteln. Wird hier und da noch mal erwähnt, aber so beschrieben und darauf eingegangen. Also Petrus sagt ja zum Beispiel, das ist ein Ort, wo Gerechtigkeit wohnt. Ist für auch noch eine Beschreibung. Aber so richtig geht es da eigentlich nur dort drum. Manchmal wird es ja auch verwechselt oder mit einen Topf geworfen mit Jesaja, diesen ganzen Sachen, die da sind. Das ist ja dann so das tausendjährige Reich, ne? Also wo dann steht, Lamm und Löwe legen sich miteinander nieder, der Löwe frisst Gras, das Kind wird am Loch der Viper spielen und passiert nichts und so. Das ist aber eigentlich nicht der neue Himmel oder die neue Erde, auch wenn man vielleicht das ein oder andere mit draus ziehen kann. Ich habe dieses Bibelpanorama, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist immer super, da ist immer diese ganze Heilsgeschichte so schön aufgezeichnet. Und da gucke ich auch immer wieder nach, um das nochmal wieder mit zu vergegenwärtigen. Ich kann mir das auch nicht immer alles so ganz genau merken, wie dieser Ablauf ist. Aber ich will ihn trotzdem mal kurz skizzieren, damit wir so ein bisschen vielleicht ein gemeinsames Verständnis haben. Also das Nächste, worauf wir erwarten, klar, das ist die Entrückung, das wissen wir, ne? Dann gibt's ja auch die erste Auferstehung, wo dann die, die in Christus entschlafen sind, mit auferstehen werden. Die, die ohne Christus entschlafen sind, bleiben noch in der Erde fürs spätere Gericht und so. Also da gibt's ja auch viele verschiedene Dinge und Ansichten. Aber so das, was ich so für mich daraus gesehen habe. Und dann, wenn diese Entrückung war, dann kommt ja erstmal die Drangsalzzeit Jakobs, dann kommt ja erstmal das Chaos auf der Erde, dann wird ja alles ganz schlimm. Und dann ist ja das zweite Kommen Jesu auf die Erde. Dann kommt er das zweite Mal, wenn die Bibel davon spricht, von dem zweiten Kommen Jesu und macht dann dieses tausendjährige Reich, dieses Friedensreich mit Jerusalem im Zentrum und so weiter. Danach, ich sage es nochmal kurz zusammengefasst, wird der Teufel nochmal kurz losgelassen. Der ist dann dem tausendjährigen Reich in der Zeit gebunden. Und danach kommt dann dieses Endgericht. Dann kommt auch noch eine neue Auferstehung von denen, die eben ohne Christus entschlafen sind, zum Gericht auferstehen dann. Ist auch nicht alles so wichtig, aber dann, jetzt wird es nämlich wichtig für uns, das könnt ihr sonst alles nochmal euch auch nochmal in Ruhe durchlesen, aber dann wird ja diese Erde mit Feuer vernichtet. So, in ihre Moleküle und Einzelteile zerlegt. Und dann wird sie wieder auferstehen, so wie wir ja auch sozusagen unsere Moleküle früher oder später zerlegt werden, ne? Wenn wir beerdigt werden und auch auferstehen. Und diese Erde wird eben auch wieder auferstehen. Und das ist dann die neue Erde. Der Himmel, wie wir ihn auch so im Volksmund nennen. Und das ist der Ort, wo wir eigentlich, also unser Ziel, wo wir am Ende sein werden. So, ungefähr. Und die Frage ist natürlich immer, oder spannend ist natürlich, wie sieht's da aus? Was machen wir da? Da komme ich nachher auch nochmal drauf zu, aber ich will erstmal ein paar andere Dinge noch vorweg sagen. Wenn Jesus zum Beispiel auch von dem Himmelreich spricht, da hast du ja Anfang des Jahres drüber gepredigt, ne? Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, dann geht es eben um den Machtbereich Gottes, da wo, also das Himmelreich Gottes fängt ja jetzt schon an, ist unter uns und so weiter. Ne? Das ist eben da, wo Gottes Machtbereich ist, in unseren Herzen, wo der Heilige Geist wohnt, da ist auch jetzt schon eben das Himmelreich. Himmelreich gibt es übrigens auch, wenn wir gerade Einrichtung Neustadt, ne? Da heißt ein Ort Himmelreich. Das ist es aber auch nicht, aber genau, in unseren Herzen zum Beispiel, da wo Gott eben regiert. Genau, am Ende ist es aber so, bis jetzt hat es natürlich kein Auge gesehen, kein Ohr gehört. Also von uns jetzt, vielleicht gerade noch der Johannes oder so, aber trotzdem ist Gott so, oder habe ich ihn so kennengelernt, dass er uns gerne auch Dinge zeigen will und offenbaren will. Und ich glaube auch, dass er uns auch zeigen will, wie es später sein wird, so wie wir das halt begreifen können. Ne? Ich hatte das immer so mit meinen Jungs auch verglichen. Früher, dass man so als Vater immer gerne den Kindern alles so zeigen will, sich schon richtig darauf freut, ne, wenn die endlich mal größer sind, ein bisschen mehr verstehen, dann kann ich ihnen das zeigen und das zeigen, aber man macht es ja irgendwie auch so portionsweise, ne. Und wir haben früher auch öfter mal zusammen Bibel gelesen, so Kapitel für Kapitel, und dann habe ich halt oft so gedacht, das noch und das noch, und das war alles viel zu viel oder so, auf jeden Fall manchmal auch, ne, und dann haben sie auch irgendwann abgeschaltet, aber Gott weiß natürlich, was wir vertragen können und wie, und wahrscheinlich können wir auch nicht alles vertragen, so wie ein kleines Kind auch nicht alles begreifen und verstehen kann. Aber ein Stück weit dürfen wir uns, glaube ich, schon da auch reinversetzen, auch ein bisschen unsere Fantasie anregen und uns das Ganze auch vorstellen. Denn Gott hat uns doch den einen oder anderen Einblick geschenkt. Ich glaube auch, dass Gott das gerne will, dass wir das wissen. Denn der Teufel will das eigentlich nicht, dass wir eine konkrete Vorstellung davon haben, weil dann, je weniger wir wissen, umso weniger können wir uns vielleicht auch darauf freuen, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Philosophen nimmt, die sagen, wir sind jetzt in diesem Körper gefangen für eine Zeit und danach sind wir irgendwann frei und fliegen halt irgendwo im Nirvana rum. So, da gibt's ja alle möglichen Vorstellungen, das ewige Nichts und so, ne? Und das ist es eben, glaube ich, nicht. Das will uns, glaube ich, eher so, ja, der Teufel einreden, sondern es ist, glaube ich, ein ganz konkreter Ort, auf dem wir ganz konkrete Dinge tun und auf dem wir uns auch ganz, ja, konkret freuen dürfen. Wir sind eben nicht nur einfach geistige Wesen, sondern auch physisch, körperlich und werden auch körperlich auferstehen. Natürlich in einem verherrlichten Leib, gerechtfertigt, frei von Sünde und so weiter. Das lesen wir auch alles zum Beispiel im Korintherbrief. Aber und diese Erde, die dann eben auch auferstehen wird, wird dann eben das Pendant sein, auf dem wir leben dürfen. Genau. Das ist also, wie ich hoffe, unser aller Ziel, diese neue Erde, im Himmel, sag ich mal, im Volksmund Himmel genannt. Und der Tod ist eben nicht das Ende unserer Reise. Und es ist auch nicht so, dass wir irgendwie einfach irgendwo dahin schweben, ohne Ziel und irgendwas dahin gleiten oder rumfliegen. Genau, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grund für uns oder auch eine Hoffnung, eine Stärkung, dass wir eben nicht aufgeben, nicht verzweifeln, nicht verrückt werden. Ich hatte mal einen Nachbarn, der ist, glaube ich, schier verzweifelt und verrückt geworden. Er hat sich leider auch mit 27 dann umgebracht. Der hatte so eine Karte an der Wand, eine Weltkarte, und darunter so alles aufgeschrieben, was alles überall schief läuft. Also was es für schlimme Sachen gibt auf der Welt und Katastrophen und Misshandlungen und das. Und der ist da wirklich schier, ja, verrückt drüber geworden. Ich habe auch mit ihm zusammen auch gebetet und Bibel gelesen, aber irgendwie ist das nicht so ganz zu ihm durchgedrungen. Und irgendwann hat er sich tatsächlich auch, umgebracht. Und deswegen glaube ich, es ist gut, wenn wir wirklich auch eine Hoffnung haben und wissen dürfen, nicht irgendwie so Schwamm drüber, sondern dass Gott das alles auch in Ordnung bringt, alles am Ende. Ne? Zum Beispiel auch, hat es nicht direkt mit dem Himmel was zu tun, aber was für mich auch sehr tröstlich ist, zu wissen, dass auch Ungerechtigkeiten, meinetwegen, was ich immer furchtbar, Kinderschänder oder irgendwas, ne, die meisten kommen ja augenscheinlich irgendwie davon wahrscheinlich. Ne? Aber Gott sieht das und Gott wird auch das alles richten. Und das, finde ich, ja, ist am Ende auch ein großer Trost. Und wenn wir eben uns so umgucken und denken, ja, so kann es ja eigentlich auch nicht mehr lange weitergehen, dann kann das auch gut so sein. Und ich hoffe auch, dass es auch nicht mehr ganz allzu lange weitergeht und dass der Herr Jesus uns auch bald holt, entrückt ihm entgegen. Der Werner Gitt hatte mal ein sehr schönes Bild, das gefällt mir immer sehr gut und habe ich auch schon oft schon mal weitergegeben, gesagt. Er hat gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel über den Atlantik fährt und sitzt irgendwie unten im Maschinenraum und sieht, okay, da ist gar nicht mehr so viel Dieselkraftstoff drin, ne? Könnte man denken, oh shit, jetzt bleiben wir irgendwann stehen und überall ist nur Wasser um uns herum und wir sind verloren oder so. Oder man könnte halt denken, ja super, wir sind bald da. Der Kapitän, ne, dem vertraue ich, der hat gut gerechnet. Wir sind jetzt bald da, Benzin ist bald alle oder Diesel, was da ist. Und ich glaube, so ähnlich ist das bei uns auch. Wenn wir jetzt merken, irgendwie, das hakt hier an allen Ecken und Enden, das kann auch gar nicht so weitergehen, dann können wir auch denken, ja, wir sind dann irgendwie auch bald da, ne? Und dann greift der Herr Jesus ein. Jesus sagt ja auch, das Wetter könnt ihr deuten, ne? Wenn es Abendrot kommt, was dann passiert oder so. Und ihr sollt auch die Zeichen der Zeit deuten können, ne? Dass es wirklich dann auch so ist, dass er nicht mehr weit weg ist. Und der Himmel ist, glaube ich, auch für mich persönlich wie so ein Speicher, ne? Wo alle meine Hoffnung auch alle drinne gesammelt sind. Also alle meine Vorstellungen, alles, was gut wird, das ist alles so, gebe ich dahin. Und auch alle Dinge, die vielleicht gut gelaufen sind, das steht da ja auch, so Schätze im Himmel, die wir haben, die werden auch alle da gesammelt. Alles, was wir an Segen erlebt haben. Alles, was so an geistlichen Investitionen ist, wird auch da gesammelt werden und wird uns auch da wieder in irgendeiner Form begegnen und wir werden uns darüber freuen. Und deswegen ist es einfach gut, da auch ein konkretes Bild von zu haben. Hätte ich das nicht, ich würde mich wahrscheinlich nicht unbedingt umbringen, aber ich würde wahrscheinlich so wie früher auch noch mehr Drogen nehmen und weiterhin Drogen nehmen und mir irgendwie meine eigene Welt machen. Also ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, wenn die Leute durchdrehen oder Drogen nehmen oder irgendwas ohne Gott. Kann ich einfach verstehen so. Ne? Und es war auch so, dass der Himmel zu allen Zeiten für die Christenheit dieser Anker, dieser Hoffnung war, auch schon direkt nachdem der Herr Jesus gekreuzigt, auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Und dass wir uns da wiedersehen werden. Ich habe nämlich zum Beispiel so ein paar Zitate aus den Katakomben in Rom. Da haben die Leute halt Dinge an die Wand geschrieben. Also das waren ja diese unterirdischen Friedhöfe, wo sie sich teilweise auch versteckt haben vor Christenverfolgung und den mordenden Römern. Und da gibt es viele verschiedene Inschriften. Zum Beispiel steht da, in Christus ist Alexander nicht tot, sondern er lebt. Oder Markus, der bei Gott lebt. Lydia wurde in ihre Heimat aufgenommen. Also es sind alles Dinge, die einfach davon sprechen, ja, dass es weitergeht für uns. Und ein Mann, der heißt Ulrich Simon, Historiker, schrieb, viele Bilder an den Wänden der Katakomben stellen den Himmel mit herrlichen Landschaften, spielenden Kindern und fröhlich feiernden Menschen an festlich gedeckten Tischen dar. Also es gibt auch Bilder scheinbar und sowas da und Und 125 nach Christus schrieb ein Mann namens Aristetes, ein Freund, das war auch einer, der einen Freund hatte, der Christ war und der das so beobachtet hat. Und der hat geschrieben, dieses Christentum und warum es so erfolgreich ist, was er so beobachtet hat. Da hat er geschrieben, wenn einer von diesen Christen, ein rechtschaffender Mann, die Welt verlässt, freuen sie sich und danken Gott. Dann begleiten sie seinen Körper mit Liedern und Dankgebeten, als ob er sich auf einer Reise zu einem anderen Ort, aber ganz in ihrer Nähe aufmachen würde. Und das finde ich auch schön, ja. Dieser Ort ist eigentlich gar nicht so weit weg, ne, wie wir ihn vielleicht in unseren Vorstellungen doch immer ein bisschen weit wegdrängen. Ein Ort ganz in unserer Nähe. Können wir das auch so empfinden oder ist es doch irgendwie für uns sehr weit weg? Und ich glaube, dass es auch heute noch eine großartige Botschaft ist. Wir haben vor einiger Zeit auch noch einen Freund beerdigt. Ein Christen. Und da hatten wir auch das Erlebnis, dass nach der Trauerfeier uns eine Frau angesprochen hat und hat gesagt, ja, ihr hätte diese Trauerfeier so gut gefallen, dass da so viel Hoffnung und sowas rübergekommen ist, dass da so viel von gesprochen wurde und dass es eine Atmosphäre war, die sie so ja auch noch nicht kannte bisher. Und sie fand das toll, dass da fröhliche und ermutigende Lieder gesungen wurden und so weiter. Das hätte sie noch nie erlebt. Und weiter erzählte sie, dass sie selber krebskrank ist. Sie war so Mitte 50, schätze ich mal. Und sie hat gefragt, ob wir uns das vorstellen können, bei ihrer eigenen Beerdigung auch eine Ansprache zu halten und die Musik zu übernehmen. Und sowas ist natürlich super. Ne? Das ist einfach ein tolles Zeugnis für die Nachbarn und für Leute dann auch einfach so. Ne? Genau, also sagen wir den Leuten die gute Botschaft, die wir haben, ne, um uns herum. Es ist wirklich eine große, große Kraft. Und wie gesagt, ich nehme auch gerne immer wieder dieses Beispiel von Werner Gitt. Das passt ja auch so in unsere Zeit. Ne? Die Leute oder auch meine Patienten oft so, ja, ist alles so schlimm und alles geht irgendwie in den Bach runter und keine Zuversicht mehr. Und das ist immer, finde ich, ein guter Anknüpfungspunkt einfach. Ne? Das ist ja das, was die Leute heutzutage echt beschäftigt. Wie gesagt, genau das weiß der Teufel auch, dass wir ein großes Faustpfand haben und das will er nicht. In der Offenbarung 13, Vers 6, lese ich mal kurz den Vers vor. Er versucht das natürlich irgendwie, ja, zum einen darüber zu lästern, aber auch ein bisschen uns eben falsche Vorstellungen davon zu machen. Und Offenbarung 13, Vers 6, da heißt es, also von dem Tier, und es öffnete seinen Mund zu Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Also der Teufel lästert. Worüber? Über Gott selber, über sein Volk und über dem Himmel, also Gottes Wohnort. Das ist das, was er verlästert und was ihm ja ein Dorn im Auge ist. Wir wissen natürlich selber, der Teufel ist aus dem Paradies rausgeflogen. Er wird da nicht mehr hinkommen. Und er versucht uns das einfach auch madig zu machen. wir kennen das ja auch in unserer Gesellschaft, dass viele Leute auch sagen, ja, ich will gar nicht in den Himmel und so, ne, ist ja langweilig da und ich will lieber feiern, ne, mit meinen Freunden und so, wir haben uns schon verabredet so ungefähr, ne, oder so ein Spruch hier, gute Mädchen kommen in den Himmel, schlechte Mädchen kommen überall hin, ne, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. So eine blöden Sachen, ne, und ja genau, das versucht der Teufel uns halt immer irgendwie auch vorzugaukeln und deswegen es ist umso wichtiger, dass wir wissen, wo wir hinkommen und wie es da ausschaut. Und da komme ich auch gleich noch zu. Ist jetzt ein bisschen lang die Einleitung. Nein, aber ich sage zum Schluss noch mal kurz, das könnt ihr auch selber noch mal Gedanken zu machen. Ja, und wie gesagt, mir hat eben auch schon mal einer gesagt, ich will gar nicht in den Himmel kommen. Ich weiß, meine Freunde und meine Familie, die sind auch alle in der Hölle. Deswegen, da will ich auch hin. Ne? Ich will die halt wiedersehen und ich will da feiern. Aber so funktioniert es eben nicht. Ne? Weil ich glaube, zum einen weiß derjenige ja gar nicht, ob seine Freunde, Verwandte sich auf dem Sterbebett doch noch bekehrt haben. Ich glaube, das machen auch noch so einige Leute im Angesichts des Todes. Und dann hat sich nämlich schwer verrechnet. Ne? Zum Zweiten, glaube ich, ist das auch so, dass man in der Hölle auch nicht feiern wird, auch nicht mit seinen Angehörigen. Ich weiß noch nicht mal, ob man sich da überhaupt wiedererkennt. Also ich stelle mir es auch so vor, die Hölle ist ja auch ein Ort der Finsternis. Vielleicht sieht man sich noch nicht mal, vielleicht erkennt man sich gar nicht. Auf jeden Fall wird man da nicht fröhlich feiern, weil das sind alles Eigenschaften des Himmels. Liebe, Gemeinschaft, Hoffnung und so weiter. Das wird es da alles nicht mehr geben. Und steht ja auch im ersten Johannesbrief, dass wir eigentlich nur lieben können, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und Leute, die halt Jesus nicht haben oder Gott ist ja auch nicht in der Hölle, die werden, das gibt's halt nicht, ne? Wie die sich das vorstellen, dass sie da feiern und fröhlich sein können. Ja, Gott sagt ja auch, ich lasse auf dieser Welt mein Segen für alle Menschen, also für Gerechte und Ungerechte, alle werden hier gesegnet. Ne? Und alles, was mit Essen, Trinken zu tun hat, alles, was ein Segen Gottes ist, so stelle ich mir das vor, das gibt's halt nicht mehr. Ne? Dann hast du halt Hunger, hast halt Durst, du hast ein Bedürfnis nach Liebe, nach Hoffnung. Und all das wird nicht mehr befriedigt werden können. Und ich finde, das ist halt einfach Hölle. Ne? Und deswegen wünsche ich den Leuten einfach, dass sie das begreifen. Und dass das nicht der Ort ist, wo man sich wieder trifft und wieder sieht. Natürlich, im Himmel werden wir in vollkommener Gemeinschaft, in einer Atmosphäre sein, in der alles perfekt ist. Da wird es das alles nicht mehr geben. Keine Missverständnisse mehr, kein Zeitdruck, so nach dem Motto, ich muss jetzt aber schnell nach Hause, weil morgen früh muss ich wieder raus und das machen. Kein mehr Trink aus, wir müssen gehen, sondern wir bleiben einfach so lange zusammen, wie wir wollen. Kein Streit, kein Schrei. Kein Krieg, keine Katastrophen, keine Krankheiten, keine Schmerzen mehr, kein Tod, alles das, keine Trennung mehr. Diese Umstände sind alle vorbei. Und da ja, können wir uns einfach drauf freuen. Und wo ich mich auch drauf freue, ist, einige Leute auch kennenzulernen, ja, die ich noch nicht kennengelernt habe. Zum Beispiel auch die aus der Bibel, da sind so ein paar spannende Persönlichkeiten dabei, finde ich. Da freue ich mich auch schon drauf, ne? Wenn man zum Beispiel David kennenlernt, vielleicht mit ihm sogar tanzt, ne, so wie er vor der Bundeslade getanzt hat. Also stell ich mir das vor, oder Jephtha, ne, den mag ich auch sehr gerne, den alten Haudegen. Oder Salomo, ne, wenn du dich vielleicht mit Salomo auf Augenhöhe dich unterhalten kannst, ne, so weise wie Salomo sein. Also wir werden sicherlich nicht allwissend sein, ne, wir werden sicherlich auch noch irgendwas lernen müssen, aber wie gesagt, da kommen wir auch nochmal zu. Aber ja, mit Salomo sich zu unterhalten oder mit Ruth, wir hatten ja auch Ruth mal als Thema, ne? Einfach mit der Gemeinschaft zu haben, was eine tolle Frau ist, glaube ich, mit einem tollen Charakter, treu, liebevoll. Ich glaube, mit der zusammenzusitzen ist auch einfach sehr, sehr schön. Genau, und da freue ich mich drauf. Und wir werden sicherlich auch ja alle Babys sehen, die vielleicht ungeboren gestorben sind, die totgeboren sind und die abgetrieben wurden und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein Riesentrost für alle, die sowas erleben mussten. Und von daher, ja, ein Ort, auf den ich mich sehr freue. Ich lese mal Offenbarung 21, 1 bis 4. Wie gesagt, das sind ja da hinten die letzten beiden Kapitel. Und da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also, wir lesen in der Bibel auch an anderer Stelle, dass diese Erde mit Feuer vernichtet wird, dass sie aufgelöst wird in ihre Bestandteile. Feuer ist ja auch immer ein Bild für Gericht, ein Bild für Reinigung und hat eine heilende Wirkung am Ende. Und diese Erde wird dann eben wieder auferstehen. Und die Frage, die man sich ja auch immer stellt, ist, ist es denn nur diese Erde? Ist es denn eine komplett andere? Und ich glaube, dass es schon diese Erde so sein wird, so wie wir ja auch diese Menschen sein werden, aber eben erneuert, gereinigt. Und das würde auch irgendwie gar nicht zu Gott passen, zu sagen, ich mache jetzt irgendwas ganz anderes, was ganz Neues im Sinne von anders, sondern Gott kommt immer mit uns, mit der Schöpfung, mit dem, was er vorher hatte, auch zum Ziel. Und das, glaube ich, ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Gott eben ja diese Erde so herstellen wird, wie er sie sich vorgestellt hat, also ohne die ganzen Verletzungen, die wir der Erde beigebracht haben und so. Und deswegen glaube ich, ja, ist diese Erde, auf der wir später wohnen, ein Ort, der uns relativ auch vertraut ist oder der uns auch vertraut ist, weil wir den halt kennen. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel sich das Paradies anguckt, da war es ja auch so, dass diese Flüsse, die da beschrieben werden und so, die gibt es ja jetzt auch noch auf der Erde. Irgendwie war das ja auch so, dass dieses Paradies irgendwie auf dieser Erde war, ne? Und am Ende wird es eben so sein, dass Gott mit dem Ganzen, mit uns und mit der Erde zu seinem Ziel kommt und es so macht, wie es am Ende war. Er hat ja die Schöpfung auch gemacht und gesagt, es war sehr gut. Und dieses sehr Gute haben wir leider ein bisschen versemmelt. Aber am Ende wird er das eben doch dahin führen, ja, zu diesem sehr gut und so, wie er sich das gedacht hat. Wir lesen ja zum Beispiel auch im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung auf Erlösung wartet. Und dass eben auch die ganze Schöpfung auf dieser erneuerten, gereinigten, geheiligten Erde die Ewigkeit verbringen will. Alles, was Ausbeutung, Marktwirtschaft, Kriege und so weiter dieser Erde beigebracht haben, das wird geheilt sein. Und ein göttliches Prinzip in der Bibel ist auch, dass das Zweite immer viel besser als das Erste ist. Und das werden wir da auch erleben. Wie gesagt, das können wir uns wahrscheinlich nicht in allen Einzelheiten vorstellen. Aber es heißt ja, der erste Mensch, der Adam, und dann kommt der zweite Mensch, der Christus, der war besser. Unsere erste Geburt und unsere Wiedergeburt, da sieht man immer dieses Prinzip, das Erste und das Zweite. Der alte Bund und der neue Bund. Gott macht einfach ja aus Wasser Wein, wenn er irgendwas anpackt. Und wir wissen auch, dass unsere Stellung vor Gott auch eine viel höhere und tollere ist, als die von Adam und Eva, die jetzt einfach nur Geschöpfe waren. Wir sind ja Kinder, Söhne, Töchter Gottes. Dadurch, dass wir an Christi statt, an seiner Stelle sind. Ne? Hätten Adam und Eva theoretisch nicht gesündigt, wären wir einfach nur Geschöpfe. Und so sind wir Kinder Gottes. Und das ist eine höhere Stellung. Und das ist das Großartige dabei, dass Gott immer aus Fluch auch Segen macht. Ich lese das auch nochmal vor in Römer 8, 16, 17 und 19. Weil das sind so großartige Dinge, die traut man sich schon fast gar nicht zu sagen. Aber vorlesen aus der Bibel kann ich sie ja vielleicht mal. Da heißt es, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Und in Vers 19 vielleicht noch. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also, dass wir Söhne und Töchter, dass wir Kinder Gottes sind, das hat Jesus uns natürlich erwirkt, weil er an unserer Stadt gestorben ist, weil er unseren Platz eingenommen hat und wir dadurch seinen Platz einnehmen können. Und das ist einfach, ja, unfassbar. Das ist etwas, was uns auch die Sprache verschlägt, was man auch nicht zu Ende denken kann, dass wir, so wie Jesus im Prinzip auch, Kinder Gottes sind, so wie er Sohn Gottes ist. So, habe ich auch schon gesagt, vergleicht man, wie gesagt, die ersten beiden Kapitel der Bibel mit den letzten beiden Kapiteln der Bibel, dann findet man da einige Parallelen. Einige Dinge sind da ziemlich gleich. Also zum einen gibt es da keine Sünde, fängt ja erst im Kapitel 3 an am Anfang, am Ende auch nicht mehr auf der neuen Erde. Kein Tod mehr, die Menschen begegnen Gott direkt. Es gibt dort Flüsse, es gibt dort einen Baum des Lebens, der kommt auch an beiden Stellen vor. Und wie gesagt, was ich eben schon sagte, das Paradies war eben auch auf dieser Erde, wie auch diese neue Erde irgendwie mit dieser Erde zu tun hat. Es wird nicht so sein, dass Gott sagt, weg damit, ist irgendwie schief gegangen, kann ich nichts damit anfangen, sondern er macht es dann heile. Und nichts kann uns von ihm mehr trennen, wenn wir eben einmal ihm gehören. Paulus lässt zum Beispiel auch nichts aus, wenn er darüber redet, über dieses Ding, dass wir auf der neuen Erde bleiben werden für immer. Wir kennen das, dass Paulus sagt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, Zukünftiges, Höhe, Tiefe, kein Geschöpf, gar nichts kann uns mehr von ihm trennen, wenn wir jetzt zu ihm gehören. Also selbst wir selber nicht. Also gar nichts kann uns mehr von ihm trennen. Und das ist eben auch die große Hoffnung und Gewissheit, die wir haben können. Wie gesagt, das soll jetzt nicht alles nur die Einleitung sein, das ist auch schon gepredigt, auch wenn ich jetzt sage, ich will auch noch gerne sagen, wie es da am Ende aussieht, da komme ich auf jeden Fall auch gleich noch dazu. Also, diese neue Erde, den Himmel, werden wir, glaube ich, so mit unseren ganz normalen Sinnen auch wahrnehmen, mit Hören, Riechen, Schmecken, Sehen, Tasten. Natürlich auch irgendwie ganz anders, weil wir einen verherrlichten Leib haben, aber ich glaube, wir können uns das ruhig so vorstellen, dass vieles uns sehr vertraut wird, dass wir bei vielen Dingen aber auch einfach ein Aha-Erlebnis haben werden. Leute, Motto, ach ja, so hat Gott sich das ja vorgestellt, ne? Wir bekommen ja irgendwie auch einen neuen Namen oder so, ne? Das ist auch so eine Sache, die ich mir irgendwie, also eigentlich will ich meine Identität ja auch ein Stück weit behalten, ne? Deswegen, was bedeutet das denn jetzt, wenn ich einen neuen Namen kriege? Kriege ich eine neue Identität? Bin ich irgendjemand anders? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kriegen einfach so einen Namen, wo wir denken, ach ja, stimmt. Ist ja viel besser als Matthias. Ich habe keine Ahnung, wie. Auf jeden Fall, ja, so heiße ich, so bin ich eigentlich. Ja, hat er recht. Na, irgendwie war es jahrelang ganz komisch. So. Also deswegen glaube ich ganz viele Aha-Erlebnisse. Man hört ja auch immer wieder, dass die Leute sagen so, ja, ist ja auch eigentlich schade, was da alles nicht ist. Das steht ja auch da, ne? Das Meer wird nicht mehr sein. Es wird keine Ehe mehr geben, keine Sonne, kein Mond. Ja, wie gesagt, neuen Namen werden wir kriegen. Hört sich ja irgendwie auch ein bisschen nach Verlust an oder so, ne? Aber ich glaube, das ist halt immer so die eine Seite der Medaille, dass diese Negativformulierung eben nur die Kehrseite der positiven Seite der Medaille sind. Das soll nämlich einfach auf was Besseres hinweisen. Also wir verlieren nicht unsere Identität und das, was uns ausmacht, sondern das, was wir erlebt haben, was wir getan haben, wer wir sind. Ich glaube, das wird auch immer noch uns ausmachen, alles das, was gut war, ne? Was natürlich auch an Sünde war und schlechten Dingen, die werden eben weggetan sein, ne? Und die Schätze, die wir hier gesammelt haben, dürfen wir auch da behalten und werden uns drüber freuen, habe ich schon gesagt. Und wenn es zum Beispiel keine Sonne und keinen Mond mehr gibt, dann ist es deswegen, weil die Herrlichkeit Gottes eben so strahlt, ne? Und dass es die Sonne da gar nicht mit konkurrieren kann, mit dem, wie es wirklich sein wird. Und weil es eben auch keine Nacht mehr gibt, wird es keinen Mond mehr geben und so weiter und so weiter. Deswegen glaube ich, sind das keine Verluste, die da sind, sondern ja, mir ist noch eine lustige Idee gekommen, warum es kein Meer mehr gibt, aber das ist jetzt auch nur Quatsch mal nebenbei, weil ich dachte so, ne, die Meeresoberfläche ist ja 2/3 der Erde und wir brauchen ja den ganzen Platz für die Leute zum Rumlaufen, wenn wir alle da sind, ne? Aber das ist nur so ein philosophischer Gedanke von mir, warum es da kein Meer mehr gibt. Warum es da kein Meer gibt, weiß ich nicht, finde ich auch ein bisschen schade, ich bin gerne an der Ostsee und so. Aber wie gesagt, es wird nicht so sein, dass wir Verluste erleiden werden. Völliger Quatsch, sondern dass wir mehr bekommen. Und wenn man jetzt nochmal das letzte Kapitel nimmt, Kapitel 22, da steht nämlich, hier, Kapitel 22, 1 und 2, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der herrlich hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stroms diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heiligung der Nation. Also, wenn man allein diese beiden Verse schon liest, dann ist da ja auch schon ganz viel drinnen, ne? Zum Beispiel Thema Früchte. Gibt halt einen Baum mit Früchten. Also werden die wahrscheinlich auch geerntet und gegessen werden. Also solche Dinge gibt es dann da eben auch, ne? Also wer denkt, wir arbeiten da nicht mehr, ist, glaube ich, auch auf dem falschen Fuß. Also ich glaube, wir werden da sogar arbeiten im Himmel. Aber eben nicht im Schweiße unseres Angesichtes und mit diesem Fluch und so weiter, sondern Arbeit ist ja auch was Kreatives, was sehr Schönes, kann was sehr Erfüllendes sein, wenn man mal so seine eigenen Tomaten aus dem Garten holt, ne? Es ist ja im Prinzip auch Arbeit, diese Ernte. Aber Das ist ja nichts, was wir irgendwie so schlimm finden. Und Gott hat uns ja auch als kreative Menschen geschaffen. Und das werden wir da, glaube ich, auch bleiben. Also wir werden ja auch singen, wir werden Feste feiern. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir sogar Fußball spielen. Da muss man nämlich auch kreativ sein, auch wenn der eine oder andere nur glaubt, da rennen nur 22 Leute hinter einem Ball her. Nein, das ist auch ein sehr kreatives Spiel. Kann sein, dass wir das da auch machen. Wie gesagt, das steht natürlich nicht alles in der Bibel da so. Aber ich glaube, dass wir gar nicht so ganz andere Sachen machen als hier und heute, sondern dass uns die Dinge sehr vertraut sind, erstaunlich vertraut. Aber eben doch auch wieder ganz anders, nämlich so, wie Gott sich das wirklich vorgestellt hat. Und letzten Endes liegt das auch ja außerhalb unserer Vorstellungskraft. Natürlich kommen diese ganzen Fragen, was ist zum Beispiel mit Tieren? Gibt es da Tiere oder nicht? Ne? Also, ich glaube, also steht auch nicht konkret hier, ne? Aber ich glaube zu 100% daran, dass es da auch Tiere geben wird. Weil ich glaube, dass eben diese Schöpfung, wie gesagt, ja auch auf Erlösung wartet. Und es gab im Paradies Tiere, es gab hier jetzt in dieser Welt Tiere. Im tausendjährigen Reich wird es ganz klar beschrieben, dass es da Tiere gab. Warum sollte es auf einmal keine mehr geben? Das würde mir nicht zu Gott passen. Und wir hatten jetzt auch Jugend gehabt, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Da hatten wir auch über den Himmel gesprochen vor, warst du da, ne? Ja, war er auch da, genau. Und der Justus, der, also beziehungsweise einer aus der Jugend, hat dann gesagt, wie hat er das alt gesagt? Also im Himmel, glaube ich, da gibt es keine Bäume mehr, ne? Also ich meine, hier, den Baum des Lebens steht da hier. Aber Adam hat so gesagt, weil seine Logik war halt, er ging da so wissenschaftlich ran, da brauchen wir keinen Sauerstoff mehr, also brauchen wir auch keine Bäume mehr, so ungefähr. Ne? So. Aber dann habe ich ihm gesagt, theoretisch bräuchten wir hier auch keine Bäume. Also Gott könnte uns ja eine Erde hier hinstellen, wo wir mit einer Atmosphäre leben, die irgendwie, ne, alles aus Edelstahl und Beton, und er könnte einfach sagen, so, jetzt habt ihr hier Sauerstoff. Also theoretisch bräuchten wir Bäume jetzt auch nicht. So, diese Logik ist irgendwie schon mal dahin, ne? Und ich glaube, dass Gott das aber alles so geschaffen hat, zum einen, weil er sehr detailverliebt ist, zum anderen, weil er uns, wie gesagt, Freude machen will mit Blumen, mit Bäumen, mit Tieren, mit all diesen Dingen. Wir sind uns einfach geschenkt zum, ja, im Überfluss zur Freude. Und was mir auch noch für ein Gedanke gekommen ist, dass Gott einfach ein Gott der Beziehung ist, weil das hängt ja auch alles irgendwie zusammen, ne? Klingt jetzt schon wieder fast esoterisch, ne? Aber wir mit der Erde, mit den Bäumen, wir sind ja alle aufeinander irgendwie angewiesen. Wir stehen ja alle in Beziehung zueinander. Ne? Wenn es der Erde schlecht geht und den Bäumen schlecht geht oder den Insekten schlecht geht, geht es uns halt auch schlechter. Ne? Und das ist, glaube ich, auch bei Gott so, dass irgendwie alles in Beziehung zueinander steht und dass er das liebt, wenn es gute und gesunde Beziehungen gibt. Und deswegen glaube ich, dass es da auch Tiere gibt. So. Genau, ich will jetzt gar nicht so viel sagen, was es da noch alles gibt und wie es da aussieht, nur dass ich eben glaube, dass es ein sehr konkreter Ort ist, auf dem wir sehr konkrete Dinge tun und auch viele konkrete Dinge, die wir schon kennen und die uns Freude machen. Ich glaube, dass es viele, viele weitere Fragen dazu gibt, was da noch sein wird. Wir können auch gerne darüber reden, ihr könnt auch gerne noch heute selber drüber nachdenken oder Sachen lesen. Es gibt auch tolle Bücher dazu, ja. Zum Beispiel ein paar Vorschläge noch von mir, wo ihr drüber nachdenken könnt. Wird mein Haustier da sein? Also wird es irgendwie Tiere geben, glaube ich schon, aber wird es auch genau dieses Haustier sein? Ich lasse die Frage mal offen. Ich sage jetzt mal nicht dazu, was ich denke. Ne? Oder gibt es dort Kinder oder gibt es dort nur erwachsene Menschen? Gibt es dort jetzt Mann und Frau? Schließlich gehört das ja auch irgendwie zu unserer Identität. Ne? Ich kann mir schwer vorstellen, so. Also, weiß ich zum Beispiel, dass meine Kinder sind oder waren, werden... Ja, werden wir alle unsere Träume und Wünsche da erfüllen, die wir jetzt noch so haben? Wir denken, das würde ich gerne machen. Und das ist das da die Möglichkeit dazu? Ja, das sind alles am Ende auch philosophische Fragen. Aber, oder auch die Frage, werden wir dort einen freien Willen haben? Jetzt mal ganz philosophisch gedacht, weil wenn wir einen freien Willen haben, können wir theoretisch ja auch sündigen, ne? Aber Sünde gibt es da ja nicht mehr, ne? Also wie gesagt, ich will es jetzt nicht alles beantworten, könnt ihr selber drüber nachdenken, ne? Aber das sind alles solche Sachen, ne? Werden wir allwissend sein? Nee, oh, das ist jetzt schon die Antwort, ne? Aber also Gott ist halt allwissend, wir nicht. Also lernen wir da dann auch noch und so weiter, ne? Das ist ja alles relativ spannend, ne? Genau. Was man vielleicht noch ganz zum Schluss sagen kann, ist, wir werden also einige Dinge von hier mitnehmen und bewahren. Und dazu gehört alles, glaube ich, was in Glaube, Liebe und Hoffnung auch geschehen ist, ja? Aus unserem Glauben wird ein Schauen werden, aus unserer Hoffnung wird eine Erfüllung werden, die einfach übertroffen wird von dem, was wir jetzt auch schon hoffen. Und unsere Liebe, ja, das ist ja die größte Tugend unter allen, die wird vollkommen sein, so, ja, wie der Herr Jesus uns vollkommen geliebt hat. Und wir werden ja das alles leben und erleben und können uns einfach darauf freuen.